If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit-Fou. Heute geht es um das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Ich bin der Sir Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ja, heute soll die Frage sein, wie geht E-Mail-Verschlüsselung? Und ja, wie bei allen anderen Sicherheitssystemen sollten wir uns vorher mal überlegen, was können wir mit dem Thema überhaupt erreichen? Was wollen wir absichern? Und welche Sicherheitsgarantien kann uns E-Mail-Verschlüsselung in diesem Falle überhaupt geben? Ja, bei sicherer Kommunikation gibt es einige Punkte, die man beachten möchte. Zum Beispiel gibt es natürlich einmal, hat man den Inhalt, also zum Beispiel im Falle von E-Mail, den E-Mail-Body, also den Text, der drin steht und eventuelle Anhänger daran. Dann natürlich den Betreff, den man typischerweise nicht leer lassen sollte, die Empfängeradresse und natürlich noch so weitere Informationen, die man beim Versenden so herausgibt, wie zum Beispiel die Häufigkeit, Umfang, die Größe der E-Mail und so. Das sind ja alles Sachen, die man beim Kommunizieren und beim Senden von E-Mails mit herausgibt, unwillentlich, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja, und wenn wir diese E-Mails verschlüsseln, dann verschlüsseln wir nur den Inhalt, also nur den Text, der drin steht und die Anhänge. Das heißt, der Betreff davon bleibt unverändert, der Empfängeradresse ist unverändert, die steht da immer im Klartext dabei. Und die Metadaten, wie zum Beispiel die Häufigkeit, die ich mit jemandem eine E-Mail gesendet habe oder wie groß die E-Mail ist, auch das bleibt davon unverändert. Und auch das kann man halt durch Verschlüsseln nicht verbergen. Ja, schauen wir uns mal an, was Verschlüsselung überhaupt ist, um dann zu verstehen, wie diese E-Mail-Verschlüsselung überhaupt funktioniert. Ja, Verschlüsselung, sowas kennen wir ja, Schloss, Schlüssel, sicherer Kasten, also jetzt habe ich so einen Tresor, den kann man dann mit einem Schlüssel aufmachen. Ja, das ist natürlich super praktisch, kann man dann zum Beispiel Daten verschlüsseln mit einem gewissen Schlüssel und wenn man den Schlüssel nochmal eingibt, dann kriegt man die verschlüsselten Daten wieder raus. Und jeder, der den Schlüssel nicht kennt, kommt nicht an die Daten. Jeder, der den Schlüssel kennt, kommt an die Daten. So wie das mit diesem Tresor ist, wo der den Schlüssel hat, drankommt, so funktioniert das auch mit digitalen Daten. Das Ganze nennt sich symmetrische Verschlüsselung. Da haben wir halt Schloss und den Schlüssel quasi. Und dafür gibt es verschiedene Techniken, also verschiedene Verfahren, das zu implementieren. Und in der Regel ist die schwächste Stelle der Schlüssel. Weil heutzutage an sicheren Verschlüsselungen, da arbeiten viele Sicherheitsforscher und die kümmern sich darum, dass diese Verfahren sicher sind und auch langfristig sicher bleiben. Und zum Beispiel schon jetzt sicher sind für kommende Quantencomputer, die es noch so gar nicht gibt. Aber es gibt schon Verschlüsselungsverfahren, die dagegen sicher sind und so designt man jetzt auch schon aktuelle State-of-the-Art Verschlüsselungsverfahren. Deswegen ist das schwächste Glied meistens der Schlüssel, also das, was man sich dann so ausdenkt und eintippt. Ja, und wie kann man jetzt so etwas nutzen, um dann zum Beispiel eine E-Mail zu verschlüsseln? Ja, da braucht man halt, möchte dann zum Beispiel Alice und Bob, Alice eine E-Mail an Bob senden. In der IT-Sicherheit hat man sich solche Namen ausgedacht für Person A, Person B und Person C. Das klingt immer ein bisschen komisch, deswegen gibt es halt Alice und Bob und dann später noch Carol und weitere Personen, zum Beispiel Mallory oder Eve, die dann jeweils ein Böses wollen. Und ja, typischerweise möchte also Person A, also Alice, eine Nachricht an Bob senden. Ja, und mit symmetrischer Verschlüsselung müssen halt Alice und Bob beide den gleichen Schlüssel haben. Und dann kann Alice mit dem Schlüssel was verschlüsseln, die verschlüsselten Daten übertragen und den Schlüssel da an. Und Bob kann es mit dem gleichen Schlüssel wieder entschlüsseln. Problem ist allerdings, dann braucht halt Bob den gleichen Schlüssel wie Alice. Das ist halt ja voll unpraktisch, weil wie kriegt denn Bob den Schlüssel von Alice? Ja, müsste Alice den irgendwie anrufen und den diktieren oder irgendwie mal vorbeibringen? Oder ja, und wie ist denn das, wenn da noch weitere Personen dazukommen wollen? Das ist irgendwie voll unpraktisch. Kleiner Exkurs zum Thema Passwortsicherheit. Kleines Update zum Thema 2022. Mittlerweile knackt man Passwörter nicht nur mit Prozessoren in Computern, sondern man kann das noch sehr viel schneller mit Grafikkarten machen und man kann auch Grafikkarten in Cloud-Rechenzentren mieten und dadurch werden halt regelmäßig ja, die Geschwindigkeiten, die man Passwörter knacken kann, also quasi ausprobieren kann, immer schneller, beziehungsweise die Zeiten, bis es halt geknackt ist, immer kürzer. Und ja, mittlerweile ist so die Empfehlung, dass Passwörter dann doch eher 10, 11, 12 Zeichen haben sollten. Bestehen aus Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Sonderzeichen, um halbwegs sicher zu sein. Ihr seht zum Beispiel hier in der ganz linken Spalte, wenn ihr ein Passwort habt, das nur aus ja, Zahlen besteht, was ich dann noch häufiger bei unerfahrenen Leute sehe, von denen überlegen sie einfach eine längere Zahlenkombination, die man auf dem Dumpad eingeben kann. Ja, egal wie lang das ist relativ fix durch. Ja, wenn man dann ein ja, komplexeres Passwort hat, sagen wir mal 12 Zeichen, dann kommt man schon in Bereiche, die halt auch einfach lange dauern. Dem Falle dann zum Beispiel, ja, 3000 oder 200.000 Jahre. Und da kann man davon ausgehen, dass so etwas auch noch langfristig sicher sein wird. Ja, also nur so ein Hinweis, Passwörter mit nur 8 Zeichen Länge sind nur so begrenzt empfehlenswert mittlerweile. Ja, zurück zu unserem Problem. Also wir haben ja Alice möchte gerne Nachricht an Bob schicken, das ist, und mit dem gleichen Schlüssel ist das halt unpraktisch. Weil da, ja, wenn man keine sicheren Daten übertragen kann, dann Schlüssel herausgeben, mit denen jeder halt die verschlüsselten Nachrichten alle entschlüsseln kann, ist schwierig. Deswegen gibt es so etwas, nennt sich asymmetrische Verschlüsselung. Wir hatten gerade symmetrische Verschlüsselung. Das heißt symmetrisch, weil man mit dem gleichen Schlüssel die Daten wieder entschlüsseln kann. Bei asymmetrischer Verschlüsselung gibt es zwei Schlüssel. Und der Gedanke dahinter ist, dass man quasi so etwas hat wie ja, so ein offenes Schnappschloss. Und das kann man dann zum Beispiel kann Bob dann einfach an Alice geben. Naja, so ein Schnappschloss ist ja unkritisch, passiert nicht viel mit. Das kann man zumachen. Na gut, dann kann das nur noch Bob selber wieder aufschließen. Alice kann damit allerdings nicht viel machen. Und auch wenn ein Angreifer den Schnappschuss bekommt, naja, dann kann er das halt wieder zumachen, aber aufmachen kriegt das auch nicht hin. Oh, zumindest solange er nicht den geheimen Schlüssel hat. Aber den hat Bob und den gibt er auch nicht heraus. Den wird er auch niemals an Alice geben. Und ja, dieses Schnappschloss kann er dann an Alice geben. Dann kann sie dann ihre E-Mail schreiben, das in einen sicheren Container tun, Schnappschloss dran, knack zu und dann an Bob schicken. Und ja, niemand kann den Inhalt des Containers lesen, weil ja niemand den Schlüssel hat. Den hat ja nur Bob und Bob hat den sicher verwahrt und auch nirgendwo per Internet oder ähnliches übertragen. Das heißt, das ist sehr sicher. Ja, und das gibt es mit dieser asymmetrischen Verschlüsselung. Da hat man nicht ein Schlüssel, sondern zwei Schlüssel. Man hat also ein Schlüsselpaar. Einmal hat man einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist quasi das offene Schnappschloss, das man dann zum Beispiel an seinen Kommunikationspartner geben kann. Den privaten Schlüssel, der ist privat, den behält man. Den gibt man niemals raus. Und ja, mit diesem öffentlichen Schlüssel kann man also Klartext nehmen und den quasi dann verschlüsseln in verschlüsselten Text. Und ja, den verschlüsselten Text kann man nur wieder entschlüsseln mit dem privaten Schlüssel. Das geht nicht mit dem öffentlichen Schlüssel. Und das ist ein ziemlich cooles Verfahren, weil so hat man halt einen öffentlichen Schlüssel, den man einfach rausgeben kann. Den kann man irgendwo anhängen, den kann man jedem weitergeben, kann man auf seine Webseite stellen und damit kann keiner etwas Böses tun. außer einem verschlüsselte Nachrichten schicken. Aber die kann man selber auch nur wieder öffnen. Ja, vielleicht noch einen kleinen Exkurs dazu. Wie geht so etwas, dass man ja, Sachen verschlüsseln kann und wieder zurückdrehen kann? Das geht natürlich, kann man sich vorstellen, dass das geht. Dieses asymmetrische Verschlüsseln, das geht durch so zum Beispiel mathematisches Verfahren, dass man zum Beispiel sagt, von ich kann halt Sachen, ich hab mathematische Funktionen, die in eine Richtung sehr schnell gehen, in andere Richtung voll kompliziert sind. Schönes Beispiel dafür sind so Faktorisierungen. Das heißt, also ich habe eine große Zahl, ich möchte sie gerne in Primzahlen zerlegen, also in Zahlen, die sie nur durch sich selbst oder eins teilbar sind. Und ja, das geht in die eine Richtung voll schnell. Ich kann dir jetzt ganz viele Primzahlen geben und die kannst du natürlich super schnell miteinander multiplizieren. Aber diese Zahl, die da rauskommt, dann wieder zerlegen, das ist richtig kompliziert. Das müsste man eigentlich dann durch Herausprobieren machen. Und da bist du schon echt lange beschäftigt, wenn diese Zahlen groß genug sind. Und so ein Verfahren kann man dann verwenden, um halt genau so ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln. Ja, und das Schöne ist, diese asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren kann man nicht nur verwenden, um Daten zu verschlüsseln, sondern auch um Daten zu signieren. Damit kann man quasi so eine digitale Unterschrift machen. Das heißt also, mit dem privaten Schlüssel kann man quasi seine Daten unterschreiben und mit den öffentlichen Daten kann jemand dann überprüfen, ob das mit diesem privaten Schlüssel unterschrieben werden konnte. Und das kann man nur mit diesem privaten Schlüssel unterschreiben. Und damit kann man also dann sicherstellen, dass diese Daten halt wirklich integer sind und garantiert von demjenigen mit dem privaten Schlüssel verfasst wurden. Und ja, diese Kombination davon ist natürlich super praktisch. Dann kann auf der einen Seite Alice eine geheime Nachricht an Bob verschenken und Bob kann auch überprüfen, ob die Nachricht tatsächlich von Alice kam oder von eventuell jemandem anders. Ja, jetzt hat man das Problem. Man hat jetzt zwar ein cooles Verfahren, aber immer noch muss man so einen Schlüssel austauschen. Also man muss halt den Schlüssel von dem Kommunikationspartner haben. Und dafür ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt mit vielen Leuten kommunizieren möchte, dass man von jedem dann diesen Schlüssel haben muss und das dann manuell prüfen muss und prüfen muss, dass der Schlüssel wirklich von demjenigen ist. Da gibt es also keine Stelle, die halt dann wirklich so prüft und sagt von ja, hier der Schlüssel von Bob, der ist so und so und der Schlüssel von Alice und der Schlüssel von Alice, der ist so und so. Und quasi so ein, naja, öffentliche Stelle, die einem dann quasi so einen Ausweis ausstellt. Deswegen gibt es etwas, das nennt sich Web of Trust. Und da ist der Gedanke, dass man halt so ja, Vertrauensverhältnisse transitiv haben kann. Naja, Alice vertraue vielleicht Bob und Bob vertraut Carol. Und dann kann ich davon ausgehen, dass ich halt auch Carol vertrauen kann. Und damit kann man dann quasi so ein Netz aufbauen und wenn man halt weiß, dass so Netze ja, relativ ja, kurze Pfade drin haben, kommt man damit dann relativ schnell sehr weit. Haben vielleicht mal gehört, das kleine Weltphänomen. Ja, relativ cooles Verfahren, aber ja, was ist jetzt das Problem? Gibt dann doch ein paar Probleme. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein Schlüssel verloren geht? Ja, welchen Schlüssel vertraue ich? Gerade schon mal ein bisschen angestoßen habt und wie kann man den Schlüssel aktualisieren? Ja, das erste ist, wenn man den privaten Schlüssel verloren hat, hat man das Problem, dass man keinen Zugriff mehr auf auf seine verschlüsselten Inhalte hat. Das heißt, man kann nicht nur neue verschlüsselte Mails nicht mehr öffnen, sondern auch bisher empfangene verschlüsselte Mails, die halt noch verschlüsselt gespeichert wurden, nicht mehr öffnen. Falls Dritte Zugriff auf diesen privaten Schlüssel von dir bekommen, weil du ihn, naja, nicht nur vergessen hast, sondern öffentlich verloren hast, dann sind die in der Lage, deine ganzen Nachrichten zu entschlüsseln, das heißt also auch alle alten und auch neue Nachrichten zu signieren, also sich als dich auszugeben. Deswegen ist wichtig, dass so ein privater Schlüssel gesichert ist, auf der einen Seite mit einer sicheren Passphrase, also einem längeren Passwort, und es hat außerdem so ein Ablaufdatum, sodass es halt auch automatisch abläuft, falls man zum Beispiel diesen Schlüssel nicht mehr verwendet und dann vielleicht die Passphrase dafür vergessen hat. Ja, dann hat man das Problem, dass man Schlüssel von anderen Leuten erhalten muss. Ich habe gerade schon gesagt, man muss das halt zum Beispiel, man muss den Schlüssel halt irgendwie erhalten. Es gibt keine zentrale Stelle, wo man einfach sagt, von ja, hier plopp, da stehen alle Schlüssel drin. Man kann das dann manuell machen. Zum Beispiel häufig haben Leute dann ihren Schlüssel auf der Webseite stehen. Kann die auch einfach per E-Mail anhängen. Viele Mailprogramme unterstützen das, dass man es einfach dann automatisch einfach an jede Mail seinen öffentlichen Schlüssel dranhängt. Und es gibt halt verschiedene Key-Server, auf denen man einfach diese öffentlichen Schlüssel hochladen kann. Problem ist allerdings, dass man natürlich, ja, wenn man diese Schlüssel nicht vertraut, dass man halt, dass jeder halt irgendwelche Schlüssel dort hochladen kann. Weil diese Schlüssel kann halt jeder erstellen und auch jeder erstellen für jede E-Mail-Adresse. Das heißt, es ist voll wichtig, dass man halt diese Schlüssel manuell prüft, entweder selber oder transitiv über dieses eben angesprochene Web of Trust. Wie auch schon gesagt, es gibt keine zentrale Instanz, also keine Stelle, die keine Autorität, die einem sagt von ja, hier der Sebastian, der hat diese Adresse und dazu gehört jener Schlüssel. Ja, das Ganze klingt schon ein bisschen kompliziert. Ja, muss man sich wirklich die Frage stellen, wie sind das benutzerfreundlich? Muss ehrlich zugeben, das ist dann doch eher was für fortgeschrittene Benutzer. Meine Großeltern würde ich das nicht zutrauen. Das eben angesprochene Verfahren, das wir auch empfehlen, das heißt PGP oder GPG, und das ist halt dezentral über genau dieses Web of Trust und diesen verschiedenen Schlüsseln, die man selber verteilen muss und selber prüfen muss. Ein alternativen Standard ist S-MIME, der ist zertifikatsbasiert, das ist also so ähnlich wie mit Webseiten, ist auch der gleiche Zertifikatsstandard und Vorteil davon ist, dass man halt zentrale Stellen hat, die Zertifikate ausstellen. Und dann bekommt man halt so, das ist halt natürlich sehr praktisch für große Institutionen, wo man dann halt viele Schlüssel automatisch ausstellen kann und ja, jemand, der halt der dieser zentralen Stelle vertraut, vertraut dann auch ganz vielen anderen. Nachteil ist, man hat halt wieder zentrale Institutionen, die halt dann zum Beispiel Geld nehmen, um dann diese Zertifikate auszustellen. Was ja auch schon bei Webseiten war, schon so ein bisschen problematisch war. Zumindest so lange, bis es bis es entsprechende Zertifikatstellen gab, die halt dann automatisch kostenlose Zertifikate ausgegeben haben. Aber trotzdem ja, ist es halt so ein Problem, dass halt diese Zertifikate dort für S-MIME doch Geld kosten und wieder von zentralen Autoritäten ausgegeben werden. Vorteil ist allerdings, wenn man halt natürlich so einen Vertrauensbaum hat und nicht so ein dezentrales Netz, was halt komplizierter zu benutzen und zu verstehen ist. Ja, und weil das halt so ein bisschen, das ganze Thema so ein bisschen komplex ist, wie wir gerade schon gesehen haben, möchte ich ein bisschen nochmal über moderne Messenger reden, also wie ein modernes Verfahren aussehen kann. E-Mail ist halt historisch so gewachsen, das ist ein sehr altes Protokoll, und diese E-Mail-Verschlüsselung, die ist da halt draufgeflanscht, weil normalerweise diese E-Mails halt unverschlüsselt übertragen werden und vor allem im Klartext auf den ganzen Mail-Servern liegen. Und ja, bei modernen Messengern, da hat man halt genau Verfahren, dass man genau die Schlüsselverwaltung im Hintergrund hält. Während das bei E-Mail-Verschlüsselung im Vordergrund ist und man sich manuell darum kümmern, wird das bei modernen Messengern von den Nutzern versteckt, im Hintergrund gemacht und über ja, diese ganzen Server automatisch ausgetauscht. Benutzervertrauen, das kann man herstellen durch QR-Codes zum Beispiel und dann kann man einfach zum Beispiel den QR-Code von anderen Leuten scannen und damit wird dann automatisch dann so ein Vertrauensverhältnis hergestellt und dann kann man automatisch im Hintergrund geprüft, ob die Nachrichten in Ordnung sind. Vorteil ist auch, dass die halt dann entsprechende Gruppenfunktionen mitbringen, dass man halt dann verschiedene Gruppen erstellen kann, wo die Daten halt die halt auch verschlüsselt sind, dass man auch mehrere Geräte pro Benutzer hat. Ja, weiteres Vorteil ist auch, dass alte Nachrichten geheim bleiben bei Schlüsselkompromittierung. Das heißt, wenn man jetzt den Schlüssel verliert, dann bleiben halt alte Nachrichten weiterhin geheim. Ja, solche Messenger, die wir empfehlen, sind zum Beispiel Signal, das ist kostenlos, oder Threema, das kostet irgendwie 1,50 €. Der neue heiße Scheiß, das ist Element, das basiert auf dem Matrix-Protokoll. Da gibt es auch verschiedene andere Clients für. Empfehlenswert ist allerdings Element und das Schöne daran ist, dass man dort eigene Server betreiben kann. Auch wir als ChaosPod zum Beispiel betreiben einen eigenen entsprechenden Matrix-Server, sodass wir halt dort eigene Infrastruktur haben. Während die ganzen anderen Messenger wie Signal, Threema, WhatsApp und ähnliche, die bauen alle auf zentraler Infrastruktur auf. Und diese zentrale Infrastruktur, die kann halt kaputt gehen oder abgeschaltet werden oder der Zugriff darauf beschränkt werden, während bei dem eigenen Servern, wie zum Beispiel Element oder auch das Tolle an Mail ist, da kann jeder seinen eigenen Server betreiben und alle Server können untereinander miteinander kommunizieren, solange sie sich an den gleichen Standards, das gleiche Protokoll halten. Und das ist natürlich eine schöne Sache, um ja, auf der einen Seite Überwachung zu umgehen und natürlich auch resilient zu sein gegen Angriffe darauf. Wenn man sagt, ja, man kann nicht einfach ja, E-Mail abschalten, wie man es mit sagen wir Signal, Threema oder Telegram könnte, wo man einfach den Zugriff auf die bestimmte Server beschränken könnte. Ja, zurück zum Thema E-Mail-Verschlüsselung. Jetzt wollen wir das machen. Dafür sind wir heute hier. Wie geht das überhaupt? Naja, erstens braucht man dafür einen Mail-Client, weil man möchte gerne lokale Schlüsselverwaltung haben. Irgendwo müssen die Schlüssel ja gespeichert sein und die kann man ja nicht irgendwo bei dem Webinterface, beim Webmail-Anbieter speichern, weil dann würde der Schlüssel ja dort liegen und man würde da halt nur über dieses Webinterface kommunizieren und typischerweise will man ja genau diesen Mail-Anbieter nicht vertrauen und dort keine unverschlüsselten Daten liegen lassen. Deswegen ist erster Schritt, sich einen Mail-Client zu besorgen. Normalerweise auf seinem Desktop-Rechner oder auf dem Handy oder auf beidem. Dann braucht man so ein Schlüsselpaar, das man erstellt. Das dauert einen kurzen Moment, weil es ein bisschen Rechenaufgabe ist für den Computer. Dafür braucht man ein Passwort, das sollte natürlich relativ sicher sein. Dann setzt man ein Ablaufdatum. Das kann man halt regelmäßig verlängern, muss man halt dran denken. Und außerdem erstellt man ein Widerrufungszertifikat, das man irgendwo sicher speichert. Weil man damit dann den Schlüssel widerrufen kann, auch wenn man das Passwort nicht mehr hat. Sehr praktisch, wenn man das Passwort verloren hat. Ja, dann muss man, wenn man das hat, dann kann man damit schon quasi verschlüsselte E-Mails empfangen und eigene E-Mails signieren. Jetzt muss man allerdings noch andere Schlüssel von anderen Leuten erhalten. Da braucht man also öffentliche Schlüssel. Die kann man dann zum Beispiel von den anderen Leuten mithalten, manuell, oder man kann seinen Schlüssel auf einen Key-Server hochladen und andere Schlüssel bei Key-Servern suchen. Wichtig ist allerdings auch, dass man die halt nochmal manuell nochmal prüfen muss. Das heißt, man muss wirklich hingehen und halt so einen Zahlen-Buchstaben-Code mit den Leuten prüfen und dann kann man davon sicher gehen, dass das der richtige Schlüssel ist. kann so etwas natürlich auch auf der Webseite stellen. Ich habe zum Beispiel mein Key einfach auf meine Visitenkarte gedruckt, sodass man einfach dann den Leuten die Visitenkarte in die Hand drücken kann und die haben dann unter anderem die Mailadresse und halt auch den passenden Key, um dann damit verschlüsselt zu kommunizieren. Ja, und wenn man das Ganze gemacht hat, dann kann man dann auch eine Testmail senden und dann gucken, ob die von den anderen entsprechend entschlüsselt werden kann. Ja, letzter Schritt: Mailprogramme. Dazu gibt es ganz unterschiedliche, die alle dann eine GPG-Unterstützung haben. Das ist dieses Verschlüsselungsverfahren, das wir gerade vorgestellt haben. Auf dem Desktop ist das zum Beispiel Thunderbird. Das gibt es für macOS, Windows und Linux. Es gibt auch ein Plugin für Outlook, das heißt GPG for Win. Damit kann man dann GPG in Outlook integrieren und Mail auf macOS kann man GPG-Tools erweitern. Ja, es gibt auch einen Web-Client, da gibt es ein Browser-Plugin, das heißt Mailvlope, das kann man in Firefox, Chrome und Edge einbauen. Android hat Fair-E-Mail, auf Android kann man das Programm Fair-E-Mail verwenden mit OpenKeyChain oder K9 Mail zusammen mit OpenKeyChain oder Maildroid mit dem Flip-Crypto-Plugin. Auf iOS gibt es IPG-Mail oder Canary-Mail. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß beim verschlüsselt kommunizieren, viel Erfolg und tschüss, bis zum nächsten Mal. Chaos Computer Club!